vor einiger Zeit fiel mir ein Buchkatalog in die Finger und da las ich einen Buchtitel, der hieß »Sorgst du noch oder lebst du schon?« Das habt ihr sicher auch schon mal irgendwo gesehen. Es gibt so Bücher in diese Denkrichtung. Ich fand den Titel sehr anregend und das war die Zeit, als ich mich auch hier schon mit diesem Thema beschäftigte und habe gedacht, ja, das steht eigentlich auch in unserer Bibel etwas anders, aber vom Inhalt her kannst du das 100% übernehmen. Und deshalb heute, wir haben die Einleitung ja schon gehört, die einzelnen Verse in Philippa Kapitel 4. Ich will sie gleich auch nochmal lesen mit einer etwas wörtlicheren Übersetzung und dann wirst du hier und da vielleicht auch merken, dass das etwas anders klingt und auch dazu noch ein paar Bemerkungen machen, bevor wir uns das im Einzelnen dann anschauen. Also das Thema Gott vervollständigt in Herrlichkeit, das klingt ja schon ganz gut. Gott vervollständigt, ja wen denn? Wie passiert das? Was habe ich davon? Merke ich das heute schon? Das interessiert uns. Mir ist wichtig, dass wir etwas mitnehmen können für morgen, für die nächsten Tage, für das Leben in dieser Welt, solange wir noch hier sein dürfen, müssen, wie auch immer du das sehen magst im Moment. Nachher siehst du das vielleicht ganz anders. Und der Untertitel vom inneren Vermögen, in jeder Lage autark zu sein, trifft den Kern der Sache, wie wir hier in diesen Versen Philipper 4, 10 bis 20 auch hören. Autark, dazu später noch ausführlicher, Heinz hat schon gesagt, heißt unabhängig. Sind wir unabhängig? Wenn ja, von wem, wie, wie geht das? Warum benutzt Paulus dieses Wort hier mehrfach in diesen Versen? Wir wollen uns das in Ruhe anschauen. Also ich lese nochmal Vers 10 bis 20, ganz langsam, ein paar Bemerkungen dazu und etwas wörtlicher, damit wir uns auf dieses Thema noch besser einstellen können. Also Paulus sagt, ich bin aber im Herrn hoch erfreut worden, dass ihr endlich wieder einmal aufgeblüht seid, um auf das für mich zu sinnen, worauf ihr auch bedacht wart, aber keine Gelegenheit hattet. Das müssen wir erklären. Also er hat sich gefreut, dass die Philipper endlich wieder mal an ihn gedacht haben. Nicht nur in Gedanken, Heinz hat es schon erwähnt, sondern ganz buchstäblich. Nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, Vers 11. Denn, Achtung, ich habe gelernt, ich Paulus, in welchen Lagen ich auch bin, autark zu sein. Das ist ein ganz starker Spruch, den müssen wir uns anschauen. Also in allen Lebenslagen unabhängig sein, sagt er, das habe ich gelernt. Vers 12, ich verstehe mich sowohl darauf erniedrigt zu werden, als auch darauf Überfluss zu haben. In jedem und in allen bin ich eingeweiht, sowohl gesättigt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu haben. Ja, der hatte auch mal Überfluss gehabt, stell dir vor, ne? Dem ging es richtig gut. Und so hat er gesagt, das musst du auch lernen, damit umzugehen. Vers 13, dann die starke Aussage, ich bin stark in dem, der mich innerlich vermögend macht, der mir im Inneren die Dynamis gibt, die Vermögenskraft Gottes. Indes, weiter Vers 14, ihr tatet ideal oder gut, zusammen Gemeinschaft zu haben mit mir an den Drängnissen. Also sie haben Anteil genommen an seinen Verhältnissen. Ihr nehmt aber auch wahr, ihr Philipper, Vers 15, dass im Anfang des Evangeliums, da ich aus Mazedonien herauskam und nach Korinth ging, könnte ich ergänzen, keine Versammlung mit mir Gemeinschaft hatte in der Rechnung des Gebens und Nehmens als nur ihr allein. Da hat keiner an den Paulus gedacht. Nur die Philipper. Und von den Philippern lesen wir, die sind arm gewesen, die Mazedonier. Und die armen Philipper haben an Paulus gedacht. Und dann sagte er, da er auch, als ich in Thessalonich war, sowohl einmal als auch zweimal für meinen Bedarf sandet. Und dann gleich die Bemerkung oder die Anmerkung im Vers 17, nicht, dass ich die Gabe suche, er hat es nur erwähnt, sondern ich suche die Frucht. Was für eine Frucht? Die sich mehrende Frucht auf eurer Rechnung. Auch das ist wichtig. Wir werden das nachher noch sehen. Ja, ich habe aber alles und fließe über, sagt er dann, denn ich bin vervollständigt worden, da ich seitens Epaphroditus die Gemeinschaftsgaben eurerseits empfangen habe, einen Duft des Wohlgeruchs, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Er hat sich gefreut, jetzt hat er wieder Überfluss gehabt, weil diese Gabe gekommen ist. Und dann die Feststellung, seine Lebenserfahrung, die er jetzt mitteilt im Vers 19, mein Gott aber wird all euren Bedarf vervollständigen, gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Das ist das starke Wort, der Höhepunkt dieser Aussagen von heute Morgen in diesen Versen. Und das Schlusslob dann unserem Gott und Vater aber ist die Herrlichkeit hinein in die Äonen der Äonen. Ja, ein gewaltiger Text, ist ja alles gewaltig, das ganze Wort, aber es gibt so ein paar Dinge, die sprechen einen gleich an, wenn man sie liest und wenn man sich mit beschäftigt, dann stellt man fest, welch ein gewaltiges, ja, eine gewaltige Aussage oder Aussagekraft auch dahinter steckt, uns ja eben unabhängig zu machen in dieser Welt, was das bedeutet, darum geht es heute. Also jetzt schauen wir uns das der Reihe nach an. Paulus sagt, ja, endlich denkt ihr mal wieder an mich. Und aber er ist ja höflich und fügt gleich hinzu, ihr hattet keine Gelegenheit. Also die Philipper haben an ihn gedacht, keine Frage. Und sie waren materiell arm, das lesen wir im Korintherbrief. Und was noch wichtig ist, diese Gelegenheit, die sie jetzt wieder hatten, war sicherlich, oder ihre materiellen Umstände waren sicherlich der Grund für keine Gelegenheit zu haben. Ich erinnere an Galater 6, Vers 10, wo Paulus ja sagt, wie wir uns um andere kümmern sollten, wenn es denn nötig ist, nämlich so, wie wir Gelegenheit haben. Es ist nicht so, dass wir die Verhältnisse umkehren. Das heißt, ein Bruder ist arm, jetzt geben ihm alle so viel, dass er reich ist und die anderen sind arm. Das ist nicht der Sinn der Aussage hier, sondern es geht ganz einfach darum, wie Gelegenheit ist und wie Möglichkeit besteht. Wenn du keine Möglichkeit hast zum Helfen, dann kannst du nicht helfen. Das ist ganz einfach. Und Paulus hat das auch gewusst und erkannt und hier zum Ausdruck gebracht. Und deswegen auch der Hinweis von ihm, nicht, dass ich es im Vers 11 des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, in welchen Lagen ich auch bin, autark zu sein. Über das Wort müssen wir jetzt etwas länger nachdenken. Zunächst mal hat er gelernt, auch mit Mangel umzugehen, sagt er hier. Und wenn wir uns an die Situation erinnern, wir haben es schon gehört, auch in der Einleitung, als Paulus bei den Korinthern war, da hat er zu denen gesagt, von euch nehme ich nichts. Ja, ihr meint, ich bin kein richtiger Apostel und ihr denkt, ich will mich hier bei euch durchfressen. Ich sage das mal ganz platt. Und wenn ihr so denkt, dann nehme ich von euch nichts, sondern ich habe da die Philipper, die haben mir was gegeben, da komme ich aus mit, ich brauche eure Hilfe nicht. Aber je weniger ihr mich liebt, umso mehr liebe ich euch, hat er den Korinthern dann auch gesagt. Also er hat gelernt, damit umzugehen. Und jetzt ist die Frage, wir wollen ja auch was daraus lernen für uns. Deshalb in dem Kapitel vorher hat er ja im Kapitel 3 und da speziell im Vers 20 darauf hingewiesen, dass unser Bürgerrecht oder Bürgertum wo ist? In den Himmeln. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Wenn ich das glauben kann, und Paulus hat das ja auch geglaubt, wenn ich diesem Gedanken treu sein kann, wenn ich weiß, dass meine Abstammung, mein Bürgerrecht, mein Wandeln und Leben im Himmel stattfindet, substanziell, dann bin ich frei von irdischen Bindungen. Wenn ich glauben kann, was er den Ephesern geschrieben hat, Kapitel 2, Vers 19, ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Wenn ich das glauben kann, dass ich ein Hausgenosse Gottes bin, was schließt denn daraus für eine logische Gedankengang? Das würde bedeuten, kannst du dir vorstellen, dass im Hause Gottes einer Not leidet und keine Hilfe erhält, ist eigentlich undenkbar. Wir kommen noch zu solchen Fällen nachher. Wenn dir jetzt einfällt, dass es Brüder gibt, die verhungert sind und umgekommen, Ich drücke mich vor diesem Argument nicht. Wir werden es nachher behandeln. Aber geht erst ums Grundsätzliche. Gott kümmert sich um die Seinen. Das steht geschrieben. Das hat er immer gemacht. Das darf ich glauben. Wenn ich also ein Hausgenosse Gottes bin, kann mir eigentlich nichts passieren. Da bin ich autark, das heißt unabhängig. Und jetzt auch etwas noch zu diesem Wort mit. Wenn Paulus sagen kann, im 2. Korinther 9, Vers 8, das ist für mich der Schlüsselvers zu diesem ganzen Thema, wenn es um dieses Wort geht. Im 2. Korinther 9, Vers 8 spricht er davon, und wenn du in deiner deutschen Bibel das Wort liest, was dort steht, dann habe ich zumindest früher immer einen ganz falschen Eindruck bekommen von dem, was uns hier gesagt werden soll. In 2. Korinther 9, Vers 8 steht in meiner Bibel, Gott aber vermag, jede Gnade hinein in euch überfließen zu lassen, auf dass ihr in allem, alle Zeit, jede Selbstgenüge habt und überfließend seid zu jedem guten Werk. Selbstgenüge, Selbstgenugsamkeit, liest du auch manchmal, das steht Autarkie, griechisch. Autark kennen wir auch im Deutschen. Also, was ist denn selbstgenügsam? Früher habe ich schon mal gedacht, selbstgenügsam heißt, ich muss ein ganz bescheidenes Leben führen. Ist ja in Ordnung, ist keine Frage. Aber das Wort sagt mehr. Selbstgenüge heißt, ich habe selbst genug. So einfach ist das, steht auch da. Ne? Selbstgenüge, ich habe selbst genug. Alle Zeit jede Selbstgenüge haben, sagt Paulus. So geht's uns. Das ist nichts Neues, dass Paulus das hier im Korintherbrief aufgreift und bei den Philippern wieder erwähnt. Schon im Alten Testament hat er David festgestellt im Psalm 37 und sagt, du Gott lässt den Gerechten nicht um Brot betteln, sagen die meisten Bibeln. Dort steht das Wort für Ersuchung. Also wenn ich ein Gesuch mache, irgendwo was einreiche, damit ich was kriege. Also ein Gesuch machen. Du lässt den Gerechten nicht nach Brot suchen. Spruch im Alten Testament. Und das genau ist der Punkt. Wenn ich glauben kann, dass ich ein Teil dieses Gottes in Christus Jesus bin, wenn ich als Teil der Ekklesia, der Leibesgemeinde, dazugehöre, dann müsste das in meinem Leben, in allen Lebenslagen, wie es Paulus hier nennt, zum Ausdruck kommen, dass ich unabhängig bin. Zunächst ganz grundsätzlich festgestellt. Noch zwei Verse, die uns dem Thema näher bringen. 1. Timotheus 6, Verse 6 bis 8. Und steht das auch zweimal drin. Einmal als Verb, einmal als Hauptwort. In 1. Timotheus 6, ab Vers 6 bis zum Vers 8. Das heißt hier, es ist aber das Gott wohlehren, die Wohlverehrung Gottes, mit Selbstgenüge, mit Autarkie, ein großes Erwerbsmittel. Denn nichts haben wir in den Kosmos hineingebracht, sodass wir auch nicht etwas hinausbringen können. Haben wir aber ausreichend Nahrung und Kleidung, so werden uns diese zur Genüge, zur Unabhängigkeit, zur Genüge werden. Also diese Selbstgenügsamkeit, diese Autarkie, diese Unabhängigkeit ist ein großes Erwerbsmittel, sagt Paulus hier. Im Fremdwörterlexikon wird gesagt, autark heißt unabhängig. Autarkie, Hauptwort, heißt wirtschaftliche Unabhängigkeit oder wirtschaftliche Selbstständigkeit. Es geht also ja nicht um Quantität, das heißt um Menge. Es geht nicht darum, dass einer unabhängig ist, weil er viel hat oder viel kann. Es geht hier um Qualität. Das heißt, diese Autarkie, die uns die Schrift ja zeigt, so vor Augen führt, ist eine Sache der Einstellung. Es ist eine Qualität, um die es hier geht. Und Paulus sagt, ich habe gelernt, unabhängig zu sein in allen Lebenslagen, nämlich als Reicher und als Armer, weil das äußere oder der äußere Reichtum und das äußere Wohlergehen unabhängig von der inneren Einstellung stattfindet. Die innere Einstellung ist das Entscheidende. Und es gibt noch einen schönen Vers, Hebräer 13, 5. In dem steht fünfmal nicht, nur nicht in unseren Bibeln, weil die Bibelübersetzer es sich nicht getrauen, das fünfmal hinzuschreiben. Das klingt auch nicht besonders schön, wenn du das liest, gebe ich zu. Aber vom Inhalt her ist das doch wesentlich. Wenn ich doch weiß, dass da fünfmal nicht steht, das muss was bedeuten. Übrigens, ich lese erst mal den Vers, hier zitiert der Hebräerbriefschreiber aus 5. Mose 31, aus der Abschiedsrede von Mose, als Mose den Gotteswillen und die Handlungsweise Gottes mit seinem Volk ihnen nochmal vor Augen führt. Da stammen diese Worte her. Also Hebräer 13, 5 heißt es, die Lebensweise sei ohne Geldliebe, euch genüge, ihr seid autark mit dem, was vorhanden ist. Euch genügt das, was vorhanden ist, sagt er. Damit kommt ihr aus. Denn, jetzt begründet er das, er hat gesagt, in 5. Mose 31, Vers 6, füge ich hinzu, er hat gesagt, nicht locker lasse ich dich, aber auch nicht verlasse ich dich. Fünfmal nicht steht da. Unsere Bibeln sagen dann keinesfalls, ne? Ist auch gut. Kann man besser verstehen, gebe ich zu. Aber was ist denn die Zahl 5 in meiner Bibel? Und ihr wisst das auch von unseren Glaubensvätern, die 5 ist die Zahl der Gnade. Also hier steht 5-mal nicht, ist eine Gnadenzusicherung Gottes, die mir hilft, in meinem Glaubensleben ihm ganz zu vertrauen, weil er gesagt hat, in meiner Gnade wirst du nicht untergehen, sondern ich sorge für dich. Das ist ja die Antwort. Übrigens im Alten Testament, in 5. Mose 31, steht noch 4-mal nicht. Paulus hat ja 1 hinzugefügt. Oder der erhöhte Herr über den Geist hat dem Paulus geholfen, das Wort zu ergänzen, es auf die Gnade des Neuen Testamentes sozusagen zu stellen. So könnte man das auch verstehen. Und was hat Jesus gesagt in seinen irdischen Tagen? Sammelt euch keine Schätze im Himmel, sondern auf der Erde, Entschuldigung, sondern ihr seid reich in Gott, also euer Schatz ist im Himmel. Ja, jetzt sagen manche, gut, damals gab es viele arme Leute und die hat er getröstet halt, ne, denen blieb nichts weiter übrig. Und wie die Philosophen sagen, Religion ist Opium fürs Volk. Also ich kann mich mit so einem vorgespiegelten Glauben, kann ich mich schon etwas über Wasser halten. Ich rede mir halt ein, dass es mir gut geht, auch wenn es nicht so ist. Ja, kannst du auch machen. Aber ich denke, der biblische Weg, wie uns hier aufgezeigt wird, nämlich Gott zu vertrauen, der uns unabhängig macht, das ist besser. Dann kann ich auch die Situationen, zu denen wir ja noch kommen, in denen es mir schlecht geht und wo ich vielleicht mal nicht mehr weiß, wie es weitergeht, kann ich besser mit umgehen, weil ich weiß, er regelt das für mich. Die Ekklesia, die Leibesgemeinde des Christus, ist also autark und besitzt in dieser Unabhängigkeit alles. 2. Korinther 6, Vers 10, noch ein Hinweis von Paulus dazu, wie er sich fühlte und was er als Ergebnis dieses Fühlens trotzdem in sein Leben hineinschreibt mit diesen Worten. Er sagt, als Betrübte laufen wir umher, aber stets sich Freuende, als Arme, aber viele reich machend, als nicht eines Habende und doch alles Besitzende. Also ich bin arm und mache die anderen reich, ich habe nichts und besitze alles. Das klingt schizophren, ne? Und wenn du das als Ungläubiger hörst, sagst du sowieso, ja, irgendwo sind die nicht normal, ne? Und im Hebräerbrief lernen wir auch im Kapitel 10, Vers 34, dass es eben einen bleibenden Besitz gibt in den aufhimmlischen, unsichtbaren Bereichen für uns. Also das Fazit des Verses 11, Philipper 4, Vers 11 ist, Paulus hat gelernt, unabhängig zu sein. Das heißt also auch für uns, das wirst du vielleicht nicht sofort können, sondern das ist ein Lernprozess. Da muss man Erfahrungen mitmachen. Du musst im Laufe deines Lebens Erfahrungen sammeln mit dieser Glaubenshaltung. Er sorgt für mich. weil er es versprochen hat. Ich habe es auch schon erlebt. Kannst du dann feststellen irgendwann, wenn dann ein neues Problem kommt in deinem Leben, dann kannst du das viel ruhiger angehen, weil du weißt, es hat schon 1, 2, 3 oder 10 Mal geklappt und ich war schon mal am Ende und er hat mir geholfen. Und wenn wir das lernen können im Verlauf des Lebens, uns das zusprechen, darüber reden, so wie auch heute Morgen. Übrigens schalten ja die Predigt auch mir. Das sollt ihr immer wissen. Nicht, dass ihr glaubt, dass ich das hier alles perfekt beherrsche. Ich lerne das nämlich auch noch. Ich bin gerade dabei, das wieder ganz neu zu lernen. Und deswegen habe ich mir auch das Thema ausgesucht. Weil mir predigt das ja niemand. Ich muss das immer selber machen. Und deswegen tue ich das heute Morgen. Ja, Vers 12, ich verstehe mich sowohl darauf, erniedrigt zu werden, das ist eine ganz andere Dimension, als auch darauf, Überfluss zu haben. In jedem und in allen bin ich eingeweiht, sowohl gesättigt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu haben. Ja, ich verstehe mich darauf. Da steht das Wort für eine Wahrnehmung haben. Also das ist kein Kopfwissen, um das es da geht, sondern eine Erfahrungssache. Er versteht sich darauf, er hat eine Wahrnehmung, er hat etwas erfahren in seinem Leben, das ihm zeigt, er ist in der Tat in Gott unabhängig. Erniedrigt worden ist er, denkt nur an die Leidenskataloge, ich möchte etwas daraus lesen jetzt gleich, die er in seinen Korintherbriefen auch hat geschrieben. Und in 1. Korinther 4, Vers 11, da sagt er, bis zur jetzigen Stunde hungern wir auch und dürsten. Wir sind entblößt, misshandelt, ohne Bleibe. Das ist ja nicht einfach. Und in diesem Gedankengang sagt er, und trotzdem, jetzt bei den Philippern, ich war autark. Trotzdem, dass ich nicht wusste, wo ich schlafen sollte, mich die Leute geschlagen haben. Ich war nackig, Hunger und Durst gehabt. Und ich war autark. Also da musste schon einen Augenblick nachdenken, wo da die Autarkie ist. Wir werden das heute noch verstehen, ich bin sicher. Was sagt er ein paar Verse weiter, Vers 13? Als Verleumdete sprechen wir zu. Der ist beleidigt worden und verleumdet, du bist gar kein Apostel. Da hat er den anderen trotzdem geholfen. Das ist Autarkie. Was sagt er? Wir sind wie der Müll des Kosmos geworden. 1. Korinther 4, 13. Der Müll des Kosmos oder Abfall. Wie der letzte Dreck aller. Bis jetzt ist jemand hier, der sich ebenso fühlt. Wie der letzte Dreck von allen. Wie der Müll des Kosmos. Dann geht es dir gerade so wie dem Paulus. Aber ich glaube, es wird keiner hier sein. Vermutlich. Probleme habt ihr bestimmt auch hier und da. Und vielleicht ist auch jemand hier, der besondere Probleme hat. Dann ist das genau die Predigt, die du eben brauchst. Dann denke dran, auch dein Problem ist schon gelöst. Gott kennt die Lösung. Du musst nur warten, bis er sie dir zeigt. Also, wenn ich ganz unten bin, menschlich gesprochen, so wie Paulus das hier schildert im Korintherbrief, sagt er, und da habe ich gelernt, unabhängig zu sein. Und noch ein paar Worte aus 2. Korinther 6, einem der Leidenskataloge, damit wir verstehen, Paulus hat ja den Korinthern mal gesagt, ihr rühmt euch immer, jetzt rühme ich mich auch mal. Man sollte sich zwar nicht rühmen, aber einmal mache ich das, damit ich euch, ich sage das jetzt frei, mal das Maul stopfe, ne, weil ihr immer so großmäulig seid mir gegenüber. So, und jetzt sagt er hier, wie es einem Diener Gottes geht, unter seinen Umständen. 2. Korinther 6, Abvers 4. Sondern wir erweisen uns als Gottes Diener in vielem Ausharren, in Drängnissen, in Nöten, in Einengungen, sind Ängste, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhren, in Mühen, in Nachtwachen, in Fasten, in Lauterem, in Kenntnis, in Langmut, in Milde, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, bunte Mischung, ja, im Wort der Wahrheit, in der Vermögenskraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit, der Rechten und der Linken, durch Herrlichkeit, durch Unwert, durch Schmährede, durch Wohlrede, als Irregeführte, als Wahrhaftige, als Unerkannte und Erkannte, als Sterbende, und siehe, wir leben, als gezüchtigt, aber nicht getötet, als betrübt, das haben wir schon gelesen, aber stets sich Freunde, als Arme, die viele reich machen, als nicht eines haben und doch alles besitzen. Das ist der ganze Katalog. Ne? Also von Himmel hoch jauchzen, bis zum Tode betrübt, könnten wir sagen, mit dem Spruch der Menschen ging es dem Paulus. Und zu allen diesen Umständen sagt er, ich bin autark, weil er mich dazu gemacht hat, nämlich unabhängig. Einen schönen Satz von Heinrich Langenberg habe ich gefunden, zu diesem Vers, Philipper 4, Vers 12 hier. Er sagt, ein Christ soll nicht weltsüchtig und nicht weltflüchtig, sondern welttüchtig sein. Muss man drüber nachdenken, einen Augenblick. Also weltsüchtig, ich mache alles mit, was da draußen passiert. Oder weltflüchtig, na, ich gehe ins Kloster, will mit der Welt nichts mehr zu tun haben. Nein, sagt er, ist beides nichts für uns, sondern wir sind welttüchtig. Wir gehen damit um. Wir stellen uns dem. Wir laufen da draußen rum und zeigen dieser Welt, wir sind autark in Christus. Gott hat uns in ihm autark, das heißt unabhängig gemacht. Und deshalb die Schlussfolgerung im Vers 13. Zu allem bin ich stark in dem, der mich innerlich vermögend macht. Also die Stärke, diese Autarkie, diese Unabhängigkeit haben wir, sagt Paulus, weil Gott uns in Christus das innere Vermögen dazu gibt, die Dynamis, die Vermögenskraft Gottes. Ich kann nicht genug von der predigen, weil die ist so wichtig. Die innere Dynamis, das Vermögen, also Vermögen, da denken die Leute mal an Geld. Natürlich, wenn du 1 Million auf dem Konto hast, kannst du viel bewegen mit, keine Frage. Da vermagst du auch was zu tun. Aber hier geht es um ein inneres Vermögen, das mehr wert ist als Geld, sondern das eben eine Wirkung hat, die, wie wir von Paulus lernen, dich in jeder Lebenslage unabhängig macht. Ohne oder mit Millionen, spielt keine Rolle. Kannst du gerne haben, das ist kein Problem. Wer damit umgehen kann, wunderbar. Ja, und deshalb seine Worte in 2. Korinther 12, Vers 9. 2. Korinther 12, 9. Wir kennen ja diese Begebenheit, wo er sagt, ich habe diesen Dorn im Fleisch, diesen Satansengel, jetzt habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er das nimmt von mir. Und die Antwort ist uns auch bekannt, die muss man immer wieder hören, damit man sie nie vergisst. Er sagt, er hat zu mir gesagt, dir genügt meine Gnade. Ist schon viel. Aber jetzt kommt noch was. Denn meine Vermögenskraft, meine Dynamis, wird in Schwachheit vollendigt. Das heißt, in der Schwachheit des Menschen wird die Stärke Gottes demonstriert, indem er diesen schwachen Menschen autark macht in dieser Welt. Am liebsten werde ich mich daher vielmehr an meinen Schwachheiten rühmen. Schlussfolgerung. Auf das die Vermögenskraft, die Dynamis des Christus über mir zählte. Also er hat gewusst, oder Gott hat ihm beigebracht, so wie es dir gerade geht, ist völlig in Ordnung, weil ich entscheide, ob es dir gut oder schlecht geht. Und das kann dir egal sein, weil ich dich in jeder Lage autark mache, nämlich unabhängig von äußeren Umständen. Das müssen wir einfach glauben und bisher ist das auch in Ordnung. Die Sonderfälle, die behandeln wir noch. Ich habe es versprochen, ich drücke mich nicht drumherum, weil ich kenne die Argumente und ich habe mich lange mit diesem Thema beschäftigt, auch mit vielen Geschwistern schon gesprochen darüber, auch unter den sonderlichsten Umständen. Und ihr könnt mir glauben, ich kenne auch viele Sonderfälle und die sind alle unterzubringen in diesem Gedankengang der Schrift. Also wie wird er unabhängig, wie wirkt die Vermögenskraft des Christus in Paulus, zum Beispiel auch, wenn wir an Römer 10 denken, durch das lebende und fließende Wort Gottes, die Rede des Christus, dieses Wort, das wir heute Morgen hören, das du liest, das wir in Gemeinschaft besprechen, dieses lebende Wort ist es, was uns diese Dynamis vermittelt und wirksam geworden ist. Und das ist für mich ganz entscheidend, wie es Paulus im Epheserbrief im 1. Kapitel ja in seinem Gebet zum Ausdruck bringt. Entscheidend wirksam geworden ist diese Vermögenskraft für uns in der Auferstehung Jesu Christi. Das heißt, der Der Christus ist auferstanden und erst ab da ist diese Vermögenskraft Gottes in ihrem vollen Umfang zur Wirkung gekommen und alle seine anderen Kräfte auch. Ich erinnere an den stärksten Vers der Bibel. Ihr habt es schon öfter von mir gehört, Epheser 1, Vers 19, genau. Und ich will auch die beiden Verse jetzt lesen, ab Vers 19 und 20, weil hier für mich ganz entscheidend und wichtig auch zu diesem Thema von heute Morgen es ist, dass wir auch wahrnehmen, worum es da geht. Denn Paulus sagt, in unserem Bibel steht, damit ihr wisst, ist auch gut. Aber das Wort hat eben etwas mit einer inneren Wahrnehmung zu tun, nicht mit Kopfwissen. Er sagt, ich will, dass ihr wahrnehmt, welche die überragende Größe seiner Vermögenskraft ist, seiner Dynamis, hinein in uns, die Glaubenden, gemäß dem Innenwirken oder der Energie, der Haltekraft seiner Stärke. Hier sind alle Kräfte in einem Vers. Und er sagt dann, welche er innen wirkte in dem Christus, ihn aus Erstorbenen erweckend und ihn in seiner Rechten setzend in den aufhimmlischen Bereichen. Also die Auferstehung des Christus hat die ganze Gotteskraft zur Wirkung gebracht. Das ist doch tröstlich zu wissen. Und jetzt kann er sagen, so wie es auch unser Thema heute Morgen zum Ausdruck bringt, Kolosser 1, Vers 11, in aller Vermögenskraft sind wir vermögend gemacht. Also das ganze Wort ist voll Dynamis, wo ich hingucke. Also in aller göttlichen Dynamis sind wir dynamisch gemacht, könntest du auch lesen. Gemäß der Haltekraft seiner Herrlichkeit, also die Herrlichkeit hält uns auch noch fest, zu allem Ausharren und aller Langmut. Also die Paulusbriefe sind ja auch voll mit solchen Gedanken. Und ich denke, das kann auch nur ein Mann schreiben, der durch alle Höhen und Tiefen des Lebens gegangen ist. Also hier spricht auch Lebenserfahrung aus diesen Worten. Auch wenn das inspiriert ist, müssen wir auch die Lebensumstände des Einzelnen ja mit berücksichtigen dürfen. Und deshalb kann Paulus auch im Galaterbrief schreiben, 2 Vers 20, ich bin autark oder unabhängig, weil ich weiß, dass Christus in mir lebt. Galater 2, Vers 20, was ich jetzt im Fleische lebe, lebe ich in der Treue des Sohnes Gottes. Also es ist sein Leben. Auch wenn es mir jetzt schlecht geht, dann ist es sein Leben, dem es schlecht geht. Es ist ja sein Leben, was ich lebe. Verstehst du? Das müssen wir auch ganz rational mal zur Kenntnis nehmen. Das hat irgendwo einen Sinn. Und deswegen sagt er auch zu den Korinthern, 2. Korinther 4, 7, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen oder Geräten. Ja, warum denn? Damit eben die Dynamis von Gott ist. Wenn ich das alles selber machen müsste oder könnte, dann wäre ich ja stolz und eingebildet. Und genau das darf nicht passieren. Ja, dann kommt wieder seine Nebenbemerkung, Vers 14. Ihr habt gut getan oder ideal gehandelt, indem ihr Anteil nahmt an meinen Drängnissen. Ja, das ist eine Aufgabe der Geschwister weltweit, dass wir aneinander Anteil nehmen an den Bedürfnissen und Bedrängnissen der Einzelnen. Dann sagt er Vers 15, ihr nehmt auch wahr, dass ich im Anfang des Evangeliums, da ich aus Mazedonien herauskam, nach Korinth ging, müsste man ergänzen, keine Versammlung mit mir Gemeinschaft hatte in der Rechnung des Gebens und Nehmens als nur ihr allein. Also die Philipper, trotz ihrer Armut, haben ihm also geholfen, wie wir das eingangs auch schon feststellen. Jetzt wieder Vers 17, ein besonderer Vers. 16 noch der Hinweis auf die Thessalonische, das haben wir schon gelesen. Und 17, ganz wichtig, der Hinweis, nicht, dass ich die Gabe suche, könnte er anders sagen. Ne? Jetzt redet er über Geld und über Spenden und was weiß ich und über seine Not, weil er was haben will, sagt Paulus, weit gefehlt. Ich sage das nicht, weil ich die Gabe suche, sondern die Frucht. Was denn für eine Frucht? Die sich mehrende Frucht. Wo soll die sich denn mehren? Hier müssen wir genau auf die Übersetzung achten. Und ich habe mir ein paar Bibeln angeguckt. Das ist nicht überall so klar. Die revidierte Elberfelder hat das verbessert zur unrevidierten. Also da steht es in der neueren Bibel mal etwas besser. Das kommt ja auch vor. Und oft ist es ja umgekehrt. Sie schreiben also hier zugunsten eurer Rechnung. Das ist hervorragend wiedergegeben. Fleiderer sagt, auf euer Konto. Kennst du den Unterschied? auf eure Rechnung. Wenn ich was auf eure Rechnung mache, das heißt, ihr müsst bezahlen. Das steht aber nicht hier. Hier steht auf eurer Rechnung. Das ist ein Unterschied. Wenn es auf eurer Rechnung sich mehrt, dann kriegt ihr mehr. Und ich muss bezahlen. Gell? Und genau das steht hier. Und da sagt Paulus, ich suche die sich mehrende Frucht, wirklich sogar hinein in eure Rechnung. Also ich will, dass bei euch was mehr wird. Nämlich Frucht. Was denn für eine Frucht? Sie sollen das endlich begreifen, wovon der redet. Das, was wir die ganze Zeit hier machen. Und was auch mein Ansinnen ist, immer wieder und immer wieder, den Geschwistern mitzuteilen, Gott sorgt für uns, auch wenn es manchmal nicht so aussieht. Und es sieht manchmal nicht so aus. Aber er macht es trotzdem. Nehmt das endlich wahr. Ich möchte, dass ihr das versteht. Ich möchte, dass durch diese Gedanken die Glaubensfrucht auch in eurem Leben sich mehrt und zunimmt. Dass ihr mehr Vertrauen habt in das Handeln Gottes. Also er sucht nicht die Gabe, sondern sucht das Ergebnis. Ich suche nicht euch, schreibt er an die, nicht eure Gaben, schreibt er an die Korinther, zweiten Brief, Kapitel 12, Vers 14. Ich suche nicht eure Gaben, sondern euch. Auch wenn er mir es schwer macht, könnte ich hinzufügen. Wir kennen ja die Umstände bei den Korinthern. Oder als er sich verabschiedet von den Ältesten in Ephesus und in Milet, von Ephesus und Milet, das lesen wir in Apostelgeschichte 20, Vers 33, da bestätigt er auch, von niemandem begehre ich Silber, Gold oder Kleidung. Also er hat das nicht gesucht, sondern hat gewusst, wenn es nötig ist, wird Gott die Geschwister so lenken, dass sie das machen. Da muss man sich keine Sorgen machen. Also Paulus war autark, der war unabhängig. Er suchte die sich mehrende Frucht. Und er bestätigt das nochmal im 2. Korinther 9, 8 bis 13. Ich will noch einen Satz daraus zitieren, weil, sagt er, dass sie, nämlich die Versammlungen, die Glieder der einzelnen örtlichen herausgerufenen Gemeinden, durch die Bewährung dieses Dienstes Gott verherrlichen. Die haben was gelernt und die haben gelernt, guck mal, wie der Apostel da durch die Landschaft zieht, in seinen Nöten und Drängnissen und immer autark ist und unabhängig und das ist, dient Gott zur Herrlichkeit. Also das war das Ergebnis und auch der Wunsch des Paulus, dass das passiert. Im Vers 18 dann die Bestätigung, eure Gemeinschaftsgabe ist angekommen. Epaphroditus hat es gebracht, jetzt geht es mir richtig gut. Es ist ein Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer für Gott. Und ich möchte den letzten Teil des Wortdienstes heute mit Vers 19 füllen und dann auch auf die Probleme eingehen, wie schon angedeutet. Denn er bringt ja hier die großartige Schlussfolgerung, Vers 19, mein Gott aber. Das ist für mich der Schlüsselvers. Mein Gott aber wird all euren Bedarf, Notdurft, heißt beim Heinz vorhin geheißen, könnte missverständlich sein. Mein Gott aber wird all euren Bedarf vervollständigen, gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Also Gott vervollständigt den Bedarf. Und jetzt lese ich nochmal den wichtigen Vers, den wir gleich zu Anfang gehört haben, 2. Korinther 9, Vers 8. Und jetzt kannst du den vielleicht ganz neu verstehen, wenn Gott uns Autarkie oder autark zu sein zusichert. 2. Korinther 9, Vers 8. Gott aber vermag, jede Gnade hinein in euch überfließen zu lassen, auf dass ihr in allem, alle Zeit, jede Selbstgenüge, anderes Wort, immer Autarkie habt oder autark seid und überfließen zu jedem guten Werk. Also die Gnade Gottes versetzt uns in den Stand, unabhängig zu sein. 1. Timotheus 6, auch schon gehört, aber Wiederholung ist wichtig, Vers 6, dass Gott wohl ehren, und deswegen brauche ich jetzt den Vers für die Sonderfälle, dass Gott wohl ehren mit Selbstgenüge, mit Autarkie, ist ein großes Erwerbsmittel. In der Welt sind Erwerbsmittel, Geschäfte, lukrative Berufe, was immer es sein mag, da wo ich viel Geld verdienen kann, das sind für mich große Erwerbsmittel. Geistlicherweise müssten wir sagen, große Erwerbsmittel sind das, was wir heute Morgen machen, Wortstudium betrachten, wie hat Gott gewirkt hinein in seine Gemeinde. Und jetzt sagt er hier, diese Selbstgenüge, diese Autarkie, diese Unabhängigkeit ist ein großes Erwerbsmittel. Wie geht das? Vielleicht noch ein Wort vorher, wozu das Ganze? Ist ja auch wichtig. Wozu macht Gott sowas? Warum geht er diesen Weg? Römer 9, Vers 23 wäre die Antwort. Weil Römer 9, 23, da lesen wir, auf dass er kundtue den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Geräten oder Gefäßen des Erbarmens, die er zur Herrlichkeit vorherbereitet hat. Dort geht es zwar vorrangig um Israel und seine Wiederherstellung, aber wir finden auch in diesen Kapiteln Grundlinien der Schrift. Das ist eine, nämlich er tut alles, auch die Wiederherstellung Israels zum Reichtum seiner Herrlichkeit. Wenn Gott uns in diesem Leben Autarkie gibt, dann gibt er sie zum Reichtum seiner Herrlichkeit. Es geht nur um ihn, es geht nicht um uns. Das haben wir bei der Rechtfertigung gelernt. Seine Gerechtigkeit, die ist wichtig, unsere spielt keine Rolle. Und wir müssen weg davon, dass wir uns so wichtig nehmen. Wir sind ein Bestandteil im Gesamtplan Gottes, ein Rädchen im gesamten Heilsplan Gottes, keine Frage. Aber das dreht er und nicht wir. Und er dreht uns in seinem Heilsplan als dieses Rädchen. Und das müssen wir endlich begreifen. So, und jetzt kommen wir zu den Sonderfällen. Was ist denn jetzt? Da sind Brüder im KZ verhungert. Da sind Brüder im KZ erschossen worden. Da sind Menschen heute in den östlichen Ländern, die verfolgt werden. Wir sehen es in den Nachrichten oft, was da passiert. Da sind Menschen, die in Drängnis leiden, die in Sibirien geschuftet haben und fast erfroren sind, und manche sind erfroren. Wo ist hier die göttliche Autarkie bei unseren Brüdern unter diesen Umständen? Das habe ich mich gefragt. Wenn ich hier über Autarkie rede, über Unabhängigkeit, über Selbstgenüge, du hast selbst genug, du brauchst von anderen nichts. Wie ist das dann mit der armen Schwester, der da jemand was gibt? Ist die nicht autark? Gehe ich gleich auf die ein. Natürlich ist sie autark. Eben weil Gott ihm oder weil Gott jemanden beauftragt hat, ihr was zu geben, damit sie weiterhin unabhängig ist. Die Unabhängigkeit ist das Ergebnis des Gotteshandelns. Wie das zustande kommt, ist eine ganz andere Frage. Also du kannst nicht sagen, jetzt ich bin jetzt arm und habe nichts und bin nicht unabhängig. Sondern du musst sagen, ich bin arm, habe nichts und Gott wird die Umstände so lenken, dass ich weiterhin unabhängig bleibe. Das ist das, was uns das Wort vermittelt. Das muss ich glauben können, das muss ich erfahren können. Und dann ist das für mich Wirklichkeit. Ja, und wie ist das jetzt mit denen, die erschossen worden sind, verhungert sind, erfroren sind, zu Tode geprügelt worden sind? Unsere Glaubensbrüder, ihr habt schon viele Lebensberichte gelesen, sind die nicht autark? Erinnere dich an den Anfang unseres Gespräches von heute Morgen, wo es um den Gedanken ging, wo ist unser Bürgerrecht? Wenn ich glauben kann, dass mein Bürgerrecht in den Himmeln ist, wenn ich wissen darf, dass ich ein Teil des Leibes des Christus bin, wenn ich glauben kann, dass er mich für seinen Heilsplan verwendet, unter allen Umständen, dann besteht meine Autarkie, meine Unabhängigkeit darin, die Freiheit zu haben, jetzt, wenn mich einer erschießt oder ich verfrieren muss oder verhungern muss, in dieser Freiheit zu sterben. Ich nehme mir die Freiheit, innerlich bereit zu sein, zu sterben, weil jetzt der bessere Teil meines Lebens beginnt. Wer stirbt freiwillig von den Ungläubigen, die versuchen mit allerletzter Mühe, jeden Halm zu greifen, um ja am Leben zu bleiben? Und wenn es unter Leiden und Drängnissen ist, Und wenn es die schlimmsten Umstände sind, sie wollen nicht sterben, der Glaubende hat die Freiheit zu sagen, immer friere ich, das ist ganz schmerzlos, gleich bin ich beim Herrn. Diese innere Freiheit, die brauchen wir. Das ist Autarkie. Zu sagen, wie der Bruder in China, wenn er mich erschießen wollt, Moment, zieh mich erst gut an, weil ich trete gleich vor meinen Herrn. Das ist die innere Freiheit. Das ist die Autarkie, die Gott uns schenkt. Das heißt für mich wahre Freiheit und Autarkie. Unter allen Umständen, wie es Paulus sagt, autark, das heißt unabhängig zu sein. Darum geht es. Und das ist der Reichtum der Herrlichkeit in den Heiligen. Vers 1, Vers 18, das Gebet des Paulus, das erste im Epheserbrief, das sagte er auch, ihr als erleuchtet Wordene, wichtig, die Partizipe in unserer Bibel sind manchmal so wichtig, Partizip, Passiv steht hier, wenn du das nicht weißt, dann hast du vielleicht das Gefühl, ich habe mich erleuchtet, das steht nicht da. Hier steht, ihr seid erleuchtet worden, als erleuchtet Wordene bezüglich der Augen eures Herzens, steht er jetzt da, damit ihr wahrnehmt, welches die Erwartung seiner Berufung ist, welcher der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Verstehen wir? Wir sind erleuchtet worden, um das wahrzunehmen, was Gott hier in und mit uns wirkt. Und im nächsten Gebet, in Kapitel 3 vom Epheserbrief, im Vers 16, sagt er, ich möchte, dass ihr wahrnehmt, dass Gott euch was gibt und dass ihr das versteht, nämlich, auf dass Gott euch gebe gemäß dem Reichtum seiner Herrlichkeit in Vermögenskraft, in Dynamis, halthabend zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Wenn das in meinem Leben passiert, wenn ich in dieser Dynamis, in dieser inneren Vermögenskraft Gottes leben kann, dann kannst du mich auch erschießen als Feind Gottes. Dann kann ich auch erfrieren und verhungern. Jetzt sagt vielleicht einer, ja, du kannst gut reden, du hast das noch nicht erlebt. Was ich erlebt habe, wisst ihr, die meisten von uns. Ich erlaube mir auch sowas zu sagen, weil ich eben schon ein bisschen was erlebt habe. Und ohne mich damit zu rühmen, verstehe das nicht falsch. Es geht mir einfach um die Glaubwürdigkeit. Ich weiß, dass das geht. Dass du auch sterben kannst in Freude, Frieden und in innerer Freiheit. Und das müssen wir lernen. Und ich denke, wenn die Worte, die wir heute Morgen hier gehört haben, uns ein wenig geholfen haben, das zu verstehen, dann ist schon viel, viel bewirkt worden. Es ist der Reichtum der Herrlichkeit, wie es Paulus nennt in Kolosser 1, Vers 27, nämlich Christus in uns. Und deshalb die Schlussbemerkung, unser Gott und Vater aber, Vers 20, ihm ist die Herrlichkeit hinein in die Äonen der Äonen. Ich will noch mal kurz zusammenfassen und zum Thema Gott vervollständigt in Herrlichkeit. Es ging also um das innere Vermögen, in jeder Lage autark zu sein. Und Paulus sagt uns hier, das habe ich gelernt. Wir wollen heute Morgen lernen, dass es auch für uns ein Lernprozess ist. Das wirst du nicht von jetzt auf nachher können. Dafür braucht es Erfahrung und du musst auch einiges erlebt haben, um die Bestätigung zu haben, in der Tat, Gott macht das so. Er hat gelernt, erniedrigt zu sein, Überfluss zu haben, satt und hungrig zu sein. Von euch, das haben auch etliche Krieg noch miterlebt oder die Nachkriegszeit und ihr wisst, wie sowas geht. Man kann also auch unter diesen Umständen unabhängig sein, auch wenn es manchmal nicht einfach sein mag. Ich bin stark in allem, sagt er. Warum? Weil er das macht. Verstehst du? Er macht uns innerlich vermögend. Er hilft dir, dein Problem zu lösen. Und dann der Hinweis war auch noch wichtig. Wenn ich euch das alles sage, suche ich nicht eine Gabe von euch, sondern ich möchte, dass ihr daraus was lernt und dass ihr für euer Leben das mitnehmt und dass ihr versteht, so hätte Paulus ja auch reden können, dass eben auf eurer Rechnung, in eurem Glaubensleben, auf eurem Glaubenskonto, dass da etwas wächst. Das ist mein Wunsch sagt Paulus, das ist auch mein Wunsch, sagt Wolfgang, weil deswegen predige ich ja, weil ich das lernen will. Und ich habe mir das auch heute Morgen wieder deutlich gesagt, dass Gott, Vers 19, das war ja der Schlussgedanke, all den Bedarf vervollständigt gemäß seinem Reichtum in Christus. Und deswegen, ihm ist die Herrlichkeit, ganz logischer Schluss am Ende der Verse, ihm ist die Herrlichkeit hinein in die Äonen der Äonen. Und dann sagt er noch, Amen. Jetzt.